Hallo und herzlich willkommen bei deinem TCM-Podcast, die TCM-Docs, das Beste aus zwei Welten.
Wir verbinden traditionelle chinesische Medizin und westliche Medizin für mehr Wohlbefinden und Gesundheit für dich.
Schön, dass du heute wieder mit dabei bist.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, die TCM-Docs, das Beste aus zwei Welten. Ich bin Dr. Maren Gruner.
Und mein Name ist Dr. Sandra Bürklin.
Und heute haben wir uns das Thema schöne Haut für euch ausgedacht. Doch bevor wir auf dieses Thema näher eingehen, haben wir wie immer im Voraus ein anderes Thema, über das wir etwas diskutieren wollen. Und zwar geht es heute um das Thema Organspende.
Genau. Und warum haben wir uns das ausgesucht? Weil ja gerade eine bundesweite Kampagne zum Thema Organspende läuft. Und wir beide auch der festen Überzeugung sind, dass es kein Tabuthema sein sollte, sondern ein Thema, über das wir reden, mit dem ich mich natürlich als Neurologin im Zuge meiner Facharztausbildung auch auseinandersetzen musste. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir bringen euch einfach mal ein paar Ideen, ohne dass wir sagen, ihr müsst es so, ihr solltet es so, wir finden das gut, sondern einfach nur, dass ihr nicht mehr so viel Scheu habt, darüber zu reden.
Genau, und rein informativ, weil es ein extrem wichtiges Thema ist. Vielleicht kennt ihr auch jemanden, der auf ein Spenderorgan wartet. Ich selbst habe jemanden im weit entfernten Bekanntenkreis. Diejenige wartet auf eine Niere und sie gehört in Deutschland zu 8.500 Menschen, die auf ein Spenderorgan warten. Und was an Geweben kann überhaupt gespendet werden? Das ist heutzutage ziemlich, ziemlich viel. Angefangen von der Hornhaut in den Augen, Herzklappen, Blutgefäße, Nieren ist, glaube ich, so das geläufigste, was man spenden kann. Und wer darf überhaupt spenden? Das ist genau rechtlich festgelegt.
Absolut. Und es gibt erstmal eine grundsätzliche Aufteilung in quasi Spende nach dem Tod und Spende noch im Leben. Denn gerade bei Nieren ist es ja so, zum Beispiel, wir haben zwei Nieren. Man kann eine davon spenden. Passiert relativ häufig, wenn zum Beispiel Kinder erkrankt sind und dann die Eltern eine Niere abgeben. Bei allen anderen Dingen ist es in Deutschland so, dass man aktiv sein Einverständnis zu einer Organspende nach seinem Tod geben muss. Und das ist in Deutschland meiner Meinung nach leider nicht besonders gut geregelt, denn die wenigsten machen sich die Mühe und beantragen einen Organspendeausweis, obwohl es so leicht mittlerweile ist. Das muss man ehrlich sagen.
Ja, und das Tolle ist auch, in manchen Arztpraxen oder auch zum Beispiel auf Bürgerämtern und Rathäusern gibt es die mittlerweile, dass die ausliegen. Ich persönlich habe mir da auch mal einen mitgeschnappt, ich gestehe es, und habe den bei mir im Geldbeutel dabei.
Ja.
Und wie gesagt, wie jeder dazu steht, muss er selber sich, denke ich, sein eigenes Bild machen. Aber die Möglichkeiten sind da und ich finde es einfach wichtig, dass man weiß, dass es nicht mehr so schwer ist. Das Ganze geht auch online. Da kann man sich auch ziemlich gut informieren. Das werden wir euch allen in den Shownotes noch verlinken, wo ihr euch das im Internet angucken könnt. Und es gibt auch mittlerweile zum Beispiel viele Podcasts zu dem Thema, wo man sich auch weiter informieren kann.
Absolut. Und die Bundesregierung hat extra eine Homepage dazu auch eingerichtet. Das nennt sich organspende-info.de. Auch das verlinken wir euch in den Shownotes. Da könnt ihr auch direkt euren Organspendeausweis bestellen oder direkt online ausfüllen. Und ich habe heute geschaut und da waren es über 140.000 Leute schon, die sich haben registrieren lassen seit März. Und das finde ich einen unfassbar grandiosen Trend, muss ich ehrlich sagen, denn es ist wirklich nicht schwer, sich registrieren zu lassen. Die Entscheidung, ob man Organspender sein möchte oder nicht, das ist die, über die man sich tatsächlich Gedanken machen sollte und informieren sollte. Die Entscheidung, wo man einen Organspendeausweis herbekommt, das ist die viel leichtere. Das geht tatsächlich innerhalb von 3 Minuten mittlerweile. Und ihr könnt das ganz pragmatisch lösen, so wie Maren und ich. Einfach ab damit in den Geldbeutel. Den wichtigen Teil finde ich auch, sich wirklich mal zu informieren, was man gegebenenfalls spenden möchte. Denn das kann man auch
Ja.
ganz, ganz klar festlegen. Man kann zum Beispiel sagen, mein Herz möchte ich nicht gespendet haben, meine Nieren könnt ihr gerne nehmen, meine Hornhaut könnt ihr nehmen, aber dafür nicht meine Blutgefäße oder wie auch immer. Also ihr könnt es wirklich ganz, ganz detailliert auch angeben. Und ich denke halt einfach, wir leben insgesamt in einem Land, wo es einfach viele Menschen gibt, die darauf angewiesen sind. Und wenn der Teil von uns, der theoretisch spenden könnte, einfach letzten Endes zu faul ist, sich damit auseinanderzusetzen, ist es sehr schade einfach, weil die Menschen. Ich habe in den letzten Jahren auch im Freundes- und Bekanntenkreis tatsächlich zwei Leute kennengelernt, denn mittlerweile einer ist verstorben, der andere zum Glück noch nicht, die ein Spenderorgan gebraucht haben. Und das ist ganz bitter, wenn man einfach darauf wartet. Ich glaube auch, dass man sich tatsächlich auch mal in die Situation versetzen darf, wenn man diese Entscheidung trifft, wie es wäre, wenn es das eigene Kind betrifft, den Partner oder sonst was.
Absolut. Und viele schreckt es ja auch ab, wenn man mit denen drüber redet, dass sie sagen, oh ja, und dann liege ich da und dann sagen die Ärzte einfach, ich sei tot und ich bin es noch gar nicht.
Ja.
Ich selbst habe auch schon das miterlebt, wie so eine Hirntoddiagnostik läuft. Das ist nichts, was innerhalb von 30 Sekunden entschieden wird, ah ja, der
Nein,
Patient ist tot
nein.
und da gibt es auch keine Chance mehr, dass er oder sie weiterlebt, sondern es ist ja wirklich ein Prozess, wo
Ja.
nicht nur ein Arzt sich das Ganze anschaut, sondern Minimum zwei.
Minimum zwei Fachärzte für Neurologie tatsächlich.
Richtig, da
Ja.
bist du dann die Fachärztin. Und
Ja.
ich wusste, dass es zwei sind, war mir aber nicht sicher, ob nicht sogar drei, aber zwei sind es genau. Und da stellen die eben fest, ob ein tiefes Koma besteht, ob die Hirnstammreflexe ausgefallen sind und die Spontanatmung eben auch nicht mehr da ist. Das heißt, die Patientinnen und Patienten sind in einem Zustand, wo sie auch künstlich beatmet werden und ohne diese Maschinen auch nicht mehr leben könnten. Also es ist nicht so, dass
Genau.
man da irgendjemand nimmt, der einfach jetzt mal kurz nicht da ist und man genau weiß, dass wenn man ausschaltet, dies alles wiederkommt, sondern es sind wirklich, ja, tote
Nein, das
Menschen,
ist genau.
die an Maschinen am Leben erhalten werden. Und wenn man selbst durch zum Beispiel einen Verkehrsunfall oder so in so eine Situation käme und man hat einen Organspendeausweis, dann kann man eben mit seinem Körper, mit seinen Organen da Menschen helfen, dass die länger leben und bei ihrer Familie bleiben dürfen. Ich denke, darüber sollte sich jeder mal Gedanken machen. Mir selbst, wenn ich drüber rede, kommt die Gänsehaut, weil ich es einfach ein so, so wichtiges Thema finde.
Ist es auch, ist es auch. Und eine Sache auch da, also ich selber, wir müssen es in unserer Facharztausbildung machen. Ich kenne den Prozess. Das läuft auch über viele, viele Stunden. Also auch jeder, der da Angst hat, so, das muss man in einer Stunde entscheiden. Nein, definitiv nicht. Diese Prüfungen müssen mehrfach durchgeführt werden, teilweise mit Messungen. Und spenden kann auch grundsätzlich nur, und das ist auch ganz, ganz wichtig zu verstehen, wer sozusagen hirntot ist, aber ein mit Maschinen aufrecht gehaltenes Herz-Kreislauf-System hat. Das heißt, der Kopf funktioniert nicht mehr und die Maschinen halten aber den Körper am Leben, damit die Organe weiterhin durchblutet sind. Ansonsten könnte man die auch nicht transplantieren. Also es müssen schon überhaupt sehr viele Faktoren zusammenkommen, dass man überhaupt Organspender sein kann. Ja, das ist grundsätzlich mal so. Und dann bitte, bitte keine Angst haben, dass da irgendwer irgendwie schnell entscheiden kann, dass der Hirntod ist. Hirntoddiagnostik gehört zu den schwierigsten Sachen der Neurologie, zu den aufwendigsten Sachen. Und da würde niemand riskieren, auch nur annähernd irgendwo eine Fehldiagnose zu machen. Und wir testen, wie Maren gesagt hat, eben auch, wenn wir die Maschinen wegnehmen, würde der Patient selber atmen. Und in dem Moment ist es natürlich klar, dass er nicht hirntot sein kann. Ja, also solche Sachen, da wirklich keine Angst haben. Wenn euch solche Fragen irgendwie beschäftigen, dann schaut auf der Seite vorbei, die wir euch verlinken und informiert euch.
Genau, und damit hoffen wir, dass wir euch von diesem sehr schwierigen, zum Teil auch sehr emotionalen Thema ein bisschen einen Blick geben konnten und euch hoffentlich motivieren konnten, dass ihr euch vielleicht damit beschäftigt, vielleicht auch ins Gespräch mit anderen kommt, weil letztendlich ja, Leben und Tod liegen so nah beieinander und man kann damit wirklich sehr, sehr viel richtig, richtig Gutes tun.
Der schöne Part dabei, du kannst ja im Endeffekt, kannst du ja jemand anders das schönste Geschenk seines Lebens machen. Und
Genau,
das,
genau.
obwohl es dich nicht mehr gibt, das darf man nicht vergessen. Also am Ende des Tages kannst du, obwohl es dich nicht mehr gibt, jemand anders tatsächlich das Geschenk seines Lebens machen. Und ich finde, allein diese Aussicht ist es tatsächlich wert, sich damit zu beschäftigen. Und wenn man das möchte, einen Spendeausweis sich zu beantragen.
Unbedingt. Und damit, glaube ich, kommen wir auch zum Ende von diesem Thema und schwenken zum heutigen eigentlichen TCM-Thema, denn heute soll es um schöne Haut gehen. Und um überhaupt in der TCM zu verstehen, zu welchem Organsystem die Haut gehört, die gehört zum Organsystem Lunge. Und bildet eben die Körperoberfläche und auf dieser Körperoberfläche fließt das Abwehr-Qi, das sogenannte Wei-Qi und sorgt dafür, dass der Körper sich gegen äußere pathogene Faktoren, die in ihn eindringen wollen, wehren kann.
Genau, und warum haben wir uns genau dieses spannende Thema ausgesucht? Weil Haut so viele von uns einfach betrifft. Also es gibt Studien aus den Jahren 2021, die zeigen, dass jeder zweite Europäer unter einer Hauterkrankung im letzten Jahr gelitten hat oder immer noch leidet. Das heißt, es sind insgesamt fast 45.000, also bei der Studie waren über 45.000 Erwachsene dabei. Und die häufigsten Infektionen waren zum Beispiel Pilzinfektionen, Neurodermitis, Akne, Psoriasis und so weiter und so fort. Und schulmedizinisch sind sie tatsächlich relativ schwierig zu behandeln und in den Griff zu kriegen.
Mit einer Fläche von über 2 Quadratmetern ist die Haut einfach eines der größten Organsysteme, ne, neben dem Darm. Und es ist einfach schwierig, weil man die Haut einfach auch so schwer greifen kann. Und wer schon mal beim Hautarzt war, meistens verschreibt er dann eine Creme, die in den allermeisten Fällen beispielsweise Cortison enthalten oder auch Antibiotika-Cremes, je nach Erkrankungen oder Antipilzcremes oder manchmal auch Tabletten zum Einnehmen. Und da kommen wir von den Wirkstoffen auch gar nicht viel weiter. Meistens sind es dann Antibiotika oder eben Cortison oder auch mal bei einer Akne sogenannte Retinoide. Aber sehr, sehr viel kann man da häufig gar nicht machen.
Und die Nebenwirkungsprofile dieser Medikamente sind leider auch nicht unerheblich. Also Cortison kann Schlafstörungen machen, kann Blutzuckerprobleme machen, kann sehr viele Dinge. Retinoide brauchen eine extra Aufklärung aufgrund ihrer Nebenwirkungen und,
Ja.
und. Pilzmedikamente sind leider auch wirklich, wirklich nebenwirkungsreich. Das heißt, das sind alles Medikamente, wo man sich auch Gedanken machen muss, ob der Patient das verträgt, ob der die Nebenwirkungen aushält, die auch über längere Zeiträume leider eingenommen werden müssen. Also ein ideales TCM-Thema.
Genau. Und was leider selten von den Hautärzten oder auch von einigen Hautärzten auch erzählt, ist, dass man über Ernährung wahnsinnig viel tun kann bei vielen verschiedenen Erkrankungen. Da können wir dann eben auch von der TCM her wieder sehr, sehr viele Tipps geben.
Und das, was eigentlich so schwierig ist zu behandeln, und da, wie gesagt, tut sich die Schulmedizin schwer und die TCM hat eine relativ logische Erklärung, ist eben genau dieser Faktor, den die Maren gesagt hat, dass die Haut einfach die äußerste Abwehrschicht unseres Körpers ist und deswegen Hauterkrankungen da eben ganz besonders schnell gebildet werden können, wenn sogenannte äußere Faktoren einfach eindringen. Das kann Wind sein, wie bei Neurodermitis zum Beispiel, das kann Hitze sein, Feuchtigkeit. Und zusätzlich aber, sehr, sehr häufig kommt dazu, dass die Patienten vorher schon irgendeine Art von Schwäche oder Stagnation hatten. Und das können zum Beispiel Qi und Blut, also Xue-Stagnationen sein. Das können tatsächliche Yin-Mangelzustände sein. Das können einzelne Blutmangelzustände sein. Und das heißt, von dem eigentlichen Befund her habe ich quasi im Körper eine Schwäche oder eine Stauung und an der Außenseite des Körpers aber eine totale Fülle, Hitze, Eiter, Schuppen, wie auch immer. Und dieser Widerspruch, der ist einfach der, der es schulmedizinisch auch schwierig macht zu behandeln, weil indem wir die Fülle außen behandeln, behandeln wir leider ja nicht das Problem an der Innenseite mit.
Genau, und häufig werden diese Beschwerden innen wie außen, wie du es beschrieben hast, eben durch Infekte, starke Emotionen, zu wenig Ruhe im Alltag oder auch eben zu wenig Schlaf und Ernährung häufig noch verschlimmert. Das heißt, wenn man da die falschen Lebensmittel zu sich nimmt, können eben sowohl die äußeren als auch die inneren Störungen deutlich verschlimmert werden. Bei so einer Diagnostik eben ist es eben so, dass man, wie das auch ein herkömmlicher westlicher Hautarzt macht, ist, dass man sich einmal die komplette Haut im ganzen Körper anguckt und nicht nur da, wo der Patient die Beschwerden beschreibt. Man guckt den Befund genau an, man beurteilt, ist es die Haut eher weißlich verändert, rötlich, gelblich, was auch immer, ist es trocken, ist es eher fettig, ist es schuppend. Habe ich Pustelbildung? Ist da Eiter mit dabei? Wo am Körper ist es? Wie viel der Körperoberfläche ist betroffen? Und natürlich kommt dann auch die weitere Diagnostik in der TCM neben der ausführlichen Befragung, die Pulsdiagnostik und die Zungendiagnostik dazu. Und da ist einfach wichtig zu sagen, weil das Innere eben komplett anders aussehen kann wie das Äußere, also außen kann eine Fülle sein, innen kann eine Leere sein, können eben Puls und gerade die Zunge zum äußeren Erscheinungsbild komplett widersprüchliche Befunde zeigen.
Genau, und deswegen da bitte wirklich auch darauf achten, nicht selber anfangen zu diagnostizieren, sondern so schwere Hauterkrankungen wirklich gucken, dass ihr einen TCM-Arzt, Ärztin findet, die sich damit auch wirklich auskennen. Denn das ist bei Fehlbehandlung, das kennen die meisten, können das so richtig, richtig schlimme Zustände sein. Und der Arzt an sich kann dann zum Beispiel nicht nur, wie ihr das jetzt wahrscheinlich so im ersten Anlauf seht, ah ja, das ist rot, sondern der Arzt sieht dann auch, ist es vielleicht ein Tacken bläulich verfärbt, ist das eher ein helles Rot, ist das eher eine entzündliche Geschichte. Und diese Feinheiten machen einen Riesenunterschied bei der Diagnostik einfach. Und da bitte nicht so arg viel selber bei schweren Erkrankungen rumdoktern, sondern tatsächlich schauen, dass ihr einen guten Doktor einfach findet.
Und wenn jetzt so ein TCM-Arzt, so eine TCM-Ärztin ihre Diagnose gestellt hat, dann ist es gerade, weil häufig das Innere, beziehungsweise immer das Innere mit betroffen ist, dieses Mal die Arzneimitteltherapie, die an erster Stelle genannt gehört, weil die am meisten bei Hauterkrankungen tatsächlich bringt.
Ja, definitiv. Und das gehört in die in die Hände von erfahrenen Ärzten, denn die Arzneitherapie an der Stelle muss wirklich stark sein. Das geht sonst auch mit TCM nicht. Also da muss man hohe Dosen nehmen und um die Außenseite, die häufig entzündlich ist, erstmal zu kühlen, sind die in vielen Fällen im ersten Anlauf sehr stark kühlend, sehr stark bitter und können diesen Schwächezustand eben dann, wenn man sie über die Zeit nimmt, auch tatsächlich noch schlimmer machen. Also wir verweisen, wir gehen auf die Arzneitherapie an der Stelle nicht ein. Wir sagen nur, das ist tatsächlich, Hauterkrankungen sind mit Arzneitherapie zu behandeln und da bitte wirklich gucken, dass ihr jemand Gescheites kriegt, denn ansonsten verschlimmert sich womöglich die ganze Symptomatik noch und dann ist euch nicht geholfen. Was ihr aber auf jeden Fall machen könnt, ist Akupressur und Akupunktur.
Genau, weil gerade bei akuten Symptomen hilft die Akupunktur wahnsinnig, die Hitze auszuleiten. Da gibt es eben auch verschiedene Punkte, nenne ich einfach mal Dickdarm 11 und Milz 10, die man da sich selbst akupressieren kann, beziehungsweise besser ist tatsächlich noch die Akupunktur, gerade wenn man massiv starke Beschwerden hat, um die Arzneimitteltherapie hier zu unterstützen.
Genau. Und dann, was ihr unbedingt machen könnt und sollt und was wir natürlich auch lieben.
Yes, unsere dritte Therapiesäule, auf die wir immer und immer wieder, und wir sagen es auch immer wieder, dass wir darauf hinweisen, die Ernährung. Also die Ernährung ist bei Hautdingen, wer schon mal selbst damit zu tun hatte, ob als, mit Akne in der Jugend oder Neurodermitis oder Rosazea oder, die Ernährung macht wahnsinnig was aus, ob die Beschwerden schlimmer oder eben besser sind. Und da kann man einfach sagen, generell, dass süßes, zuckerhaltiges, Milchprodukte, diese schleimenden Sachen, aber auch Alkohol, der sehr erhitzt, Kaffee, der eben auch entsprechend wirkt, Zigaretten, ölige, scharfe, gegrillte, scharf angebratene Fleischsorten und so weiter, das sind einfach Dinge, die so eine Erkrankung, also so eine Hitze erzeugen und eben diese Erkrankung einfach nähren. Ne? Das ist wie so ein Feuer, was ständig, wo man ein Holzstück reinlegt und das Ganze wieder eben zum Blühen bringt, sozusagen.
Und das kennen ja auch total viele Patienten. Also die sagen dann auch, wenn sie halt irgendwie sehr scharf gegessen haben, dann ist die Hitze so richtig aufgestiegen und dann ist die Rosazea total aufgeflammt zum Beispiel oder Neurodermitis-Schübe, die in Zusammenhang mit viel Milchprodukten stehen, sind auch so ein Klassiker. Also wenn ihr da ein Thema habt, schaut euch unbedingt eure Ernährung an. Das hört sich im ersten Moment an, als ob man auf sehr viel verzichten müsste. Ist es gar nicht. Ihr müsst von der Zubereitung her dieses heiße, scharfe wegnehmen, stattdessen vielleicht dünsten oder solche Geschichten kochen. Scharf unbedingt vermeiden, sehr, sehr scharf, nicht warm, aber scharf. Und dann kommt ihr ein ganzes Stück auch schon weiter. Also das ist wirklich was, ich verstehe auch ehrlicherweise nicht oder andersrum, ich würde gerne Hautärzte an der Stelle auch wirklich motivieren, die Patienten über ihre Ernährung ein Stück weit aufzuklären, denn es ist ja auch in den Empfehlungen ganz häufig mitgenannt. Und das kann der Patient tatsächlich selber auch tun, ne? Das ist immer das Geschickte dabei.
Genau, es ist ja auch nicht so, dass man dafür immer und ewig drauf verzichten muss, sondern erstmal im Akutfall, um das Ganze, die Hitze und so weiter wegzunehmen. Und dann, wenn das Ganze in einer stabilen Phase ist, heißt ja nicht, dass man dann nicht doch mal irgendwie Curry essen darf oder so, sondern es sind ja dann die Ausnahmen erlaubt. Man muss eben nur insgesamt gucken, dass man es nicht übertreibt, wenn man mal in der stabilen Phase wieder ist.
Und das merkt ihr ja dann auch, wie einfach es letzten Endes ist, dass es euch viel besser geht. Und ich denke, gerade Leute, die viel unter Neurodermitis oder so leiden, die sind ja auch einfach froh, wenn dieses Jucken, wenn
Ja.
dieses Schuppige und so einfach mal aufhört. Und Ernährung ist wirklich an der Stelle ein Game Changer. Ihr wisst, wir lieben es, aber wir sagen es auch immer wieder.
Genau, und jetzt wollen wir noch auf eine Erkrankung eingehen, als Beispiel ganz kurz zum Schluss. Und zwar wurde schon öfters auch von euch gewünscht, dass wir uns mal zum Thema Rosazea äußern, und aus TCM-Sicht entsteht diese, weil wir es gerade von der Ernährung hatten, durch Ernährungsfehler, die zur Hitze im Magen führen und dann diese Hitze vom Magen über die Lunge zum Gesicht steigt und dort eben diese typischen Rötungen, wie man die so bei Rosazea-Patienten kennt, die wirklich so die Wangen betreffen. Bei ganz stark Erkrankten, die bilden auch schulmedizinisch ein sogenanntes Rhinophym, also es ist so eine richtige Knollennase, die die da bilden. Und genau, wenn diese Hitze dann eben stagniert, dann entstehen auch diese typischen Papeln und Pusteln, die zum Teil auch Eiter im Gesicht enthalten. Langfristig können dann die Lugefäße blockiert werden und es kann zur Blutstase kommen. Und dann, wenn die Blutstase da ist, dann entsteht eben diese Knollennase, dieses Rhinophym. Und das ist meistens dann auch was, was schwer bis, wenn es eben extrem ausgeprägt ist, auch fast nicht mehr behandelt werden kann und eben auch dauerhaft die Veränderung bleibt.
Und hier an der Stelle, was könnt ihr tun, tatsächlich auch wieder wirklich bei dieser Erkrankung nochmal im Speziellen scharfe Speisen meiden? Denn das ist genau das, was die Hitze in Magen und Lunge wirklich anfeuert. Ihr könnt auch bitte auf Milch und Milchprodukte wirklich verzichten, denn das ist das, was diese Pusteln im Endeffekt auch füllt, was den Schleim macht und Stagnation natürlich wirklich fördert. Und auf auslösende Faktoren wie zum Beispiel Alkohol, Kaffee, aber auch Hitze oder Sonne, die so ganz lokal natürlich dann auch auslösen können, da natürlich ein bisschen verzichten. Generell
Genau.
gibt es nicht die eine Arznei, die wir euch jetzt an der Stelle empfehlen wollen, denn wie immer in der TCM muss man sich den gesamten Menschen anschauen. Aber wenn ihr anfangt, ein bisschen darauf zu achten, was ihr esst und vielleicht auch ein bisschen euch auch mit der Akupressur mal zu beschäftigen, dann werdet ihr ganz viele Tipps da auch finden, was ihr selber schon tun könnt oder sollt.
Genau, gerade für die Rosazea ist es auch wichtig, dass ihr schaut, dass ihr genügend Ruhe und Entspannung habt, dass ihr den Stress reduziert und eben auch so Emotionen wie Zorn und so weiter, dass ihr das ein bisschen im Zaum hält, weil auch das die Röte typischerweise ins Gesicht treibt.
Kennt man ja auch so als Ausdruck, ne?
Genau.
Absolut, so ist es. Und natürlich wollen wir euch zum Schluss auch noch mitgeben, was könnt ihr tun, wenn ihr sagt, ja gut, Hauterkrankungen habe ich eigentlich nicht, aber ich hätte gerne diese wunderbar schöne, strahlende, junge Haut bis in meine 80er rein, ne? Dann dürft ihr euch ein bisschen damit beschäftigen, dass ihr tatsächlich euer Yin aufbaut. Also
Ja.
diese Abnahme der Stabilität und Straffheit und Feuchtigkeit der Haut ist sehr einfach gesagt im Chinesischen mit einem Mangel an Feuchtigkeit, an Blut und dann später eben auch an Yin zu erklären. Das heißt, wenn es euch ein bisschen darum geht, das als Schönheitsaspekt zu nehmen, dann schaut tatsächlich mal, dass ihr euer Yin aufbaut. Und über
Genau.
Ernährung zum Beispiel oder eben auch Ruhe und Schlaf und solche Geschichten hatten wir jetzt erst, wie man Yin und Yang aufbauen kann. Ganz viel Yin, regelmäßiges Trinken, das sind Dinge, die ihr dann tun könnt, damit die Haut auch wirklich lange und schön straff bleibt.
Und was auch jetzt immer in sämtlichen Schönheitszeitschriften und Tipps zu hören ist, die sogenannte Gua Sha-Methode. Das ist so eine Schabmethode der Haut, die man anwenden kann, die eben auch die Haut durchblutet und dadurch das Qi fließen lassen soll und regenerieren lassen soll. Auch das ist eine Sache, die man an der Stelle nennen kann, was nicht jedem gut tut, aber was man für sich auch mal ausprobieren kann. Ein kleiner Tipp, wenn ihr es das wirklich ausprobiert, das erste Mal vielleicht am Freitagabend, sodass die Haut übers Wochenende die Chance hat zu regenerieren. Weil bei manchen da wirklich so eine richtige Gesichtsrötung auftritt und die ist nach ein, zwei Tagen wieder weg, dass man montags wieder zur Arbeit kann.
Ja, aber man kann es ja zum Glück dosieren. Ihr habt so einen kleinen
Ja, wobei ich eben
Stein.
auch schon welche gesehen habe, die haben es ein bisschen übertrieben.
Genau, wenn man es übertreibt, dann wird es ein bisschen hart. Also hört
Genau.
auf, wenn ihr merkt, es wird zu rot.
Genau.
Nicht so schlimm.
So, und wenn ihr noch mehr über Haut erfahren wollt, dann habe ich mal wieder von den Dächern gehört, dass es dazu demnächst eine neue Masterclass bei dir, Sandra, gibt. Erzähl mal.
Ja, so ist es absolut. Wir freuen uns, dass wir Mitte Juli, also wirklich vor den bayerischen Sommerferien, jetzt noch die Masterclass für schöne Haut starten können. Die findet am 10.7. statt als Live-Zoom. Es wird wie immer ganz viel Infos geben, ganz viel, was ihr selber auch machen könnt, Tipps, Tricks, Nahrungsmittel und so weiter und so fort. Es gibt ein Workbook dazu. Ihr könnt euch anmelden jetzt dann auch. Ihr könnt die buchen und falls ihr an dem Termin nicht live dabei sein könnt, dann könnt ihr auch hinterher euch einfach die Aufzeichnungen anschauen. Und ich verlinke das gerne in den Shownotes noch, wer dabei sein möchte, einfach buchen und dann direkt dabei sein. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn sich ganz viele für das Thema interessieren.
Ja, hört sich mega an. So, und das war's auch schon wieder mit unserem Thema heute. Wir hoffen, wir konnten euch mit unserem Einführungsthema inspirieren, ein bisschen zum Nachdenken anregen und konnten euch für das Thema Haut auch ein bisschen begeistern, konnten euch ein paar Tipps geben. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt oder euch noch irgendein Krankheitsbild im Speziellen dann auch interessiert, beispielsweise Neurodermitis oder Akne, dann schreibt uns wie immer auf den bekannten Kanälen. Sandra wird dir auch wieder wie immer in den Shownotes verlinken. Und dann machen wir gern auch nochmal eine Spezialfolge dazu.
Ja, es sei an der Stelle aber erwähnt, dass wir die nächsten schon alle geplant haben, also rechnet nicht nächste Woche damit. Wir haben
Genau,
so
es
viele
kann schon.
Anfragen und Ideen von euch, dass wir
Genau,
echt ein gutes
nächste
Programm
Wochen
mittlerweile haben.
sind geplant. Also da müsstet ihr euch tatsächlich bis Herbst oder Winter gedulden.
Ja.
Aber generell, wenn ihr ein Thema habt, nicht nur zum Thema Haut, schickt es uns. Wir freuen uns immer riesig. Schauen, dass wir das dann auch möglichst bald mit euch besprechen. Und ja, folgt uns auch wie immer auf unseren Kanälen doc.sandrabürklin, doc.marin-kruhner. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart.
Und wie immer gilt natürlich, liken, ne, und teilen, dass es noch viel, viel mehr Menschen gibt, die von der Möglichkeit der TCM insgesamt erfahren dürfen. Wir bedanken uns, freuen uns und freuen uns vor allem auch, wenn ihr die nächste Folge auch wieder reinhört. Alles, alles Liebe.
Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
Das war wieder eine Folge des TCM-Podcasts, die TCM-Docs, das Beste aus zwei Welten.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, empfehle uns gerne weiter. Damit du nichts verpasst, folge uns und unseren Kanälen.
Hinterlass uns gerne dein Feedback in den Kommentaren. Bis bald, deine Sandra
Und Maren.